MDR Kultur. Diskurs.
Herzlich willkommen zum Diskurs bei MDR Kultur. Mein Name ist Andreas Höll und ich freue mich sehr auf die kommende halbe Stunde, denn da geht es um ein ziemlich spannendes Phänomen in der zeitgenössischen Alltagskultur. Und das ist ein Phänomen, das in den vergangenen Jahren immer sichtbarer geworden ist. Und das ist die Wiederentdeckung des DDR-Designs. Nach dem Mauerfall bespöttelt oder entsorgt, wird das Design aus DDR-Zeiten in den letzten Jahren immer populärer bei alt, vor allem aber auch bei jung. Und es wird auch immer wichtiger in deutschen Kunstgewerbemuseen, wo ja mittlerweile eine große Vielfalt gesammelt und erforscht wird. Was sind die Gründe für diese Retrowelle? Wie hat sich DDR-Design im Zeichen von Mangelwirtschaft und politischer Lenkung entwickelt? Welche Rolle spielt es heute für eine gesamtdeutsche Designgeschichte? Und vor allem, welche Impulse können davon womöglich für die Formgestaltung der Gegenwart ausgehen? Das sind die Fragen, die wir heute im Diskurs besprechen wollen. Und einer, der sich intensiv damit beschäftigt hat, das ist ohne Frage Thomas Geißler. Thomas Geißler ist der Direktor des Kunstgewerbemuseums der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Vor allem hat er das auch sehr grundsätzlich getan, und zwar in der maßstabsetzenden Ausstellung Deutsches Design 1949 bis 1989, zwei Länder, eine Geschichte. Das war eine Schau, die wurde 2021 in Dresden gezeigt und dann kam sie ins Vitra Design Museum im westdeutschen Weil am Rhein. Herr Geißler, herzlich willkommen bei MDR Kultur.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Geißler, die Retrowelle rollt gewaltig. Junge Leute stöbern bei eBay oder sie gehen in die Vintage-Läden, zum Beispiel um eine Schrankwand aus Hellerau zu ergattern oder vielleicht auch einen Mitropa-Eisbecher. Wie erklären Sie sich denn diesen Trend und das rund 4 Jahrzehnte nach dem Mauerfall?
Ja, also ich glaube, solche Retrowellen haben natürlich immer irgendwie auch etwas mit einer Gesamtsituation zu tun, in der wir leben. Gerade in einer Welt, wo das in die Zukunft blicken gerade etwas schwierig ist, kann man sich durchaus vorstellen, dass auch so Orientierungspunkte aus der familiären Vergangenheit vielleicht dazu dienen, selbst eine gewisse Form von Bodenhaftung zu geben. Und das kann in diesem Fall natürlich auch die Einrichtung der Großeltern oder Eltern sein, die man irgendwie wahrnimmt und auch gerne wieder mitnimmt.
Ist es die Sehnsucht einerseits nach der Welt der Großeltern, andererseits die Sehnsucht nach einem analogen Zeitalter, die hier zum Ausdruck kommt, also eine Zeit, als es eben noch kein Internet gab und keine iPhones?
Ich würde das jetzt in der Form vielleicht gar nicht unterstreichen, sondern ich glaube, es hat tatsächlich mehr auch etwas damit zu tun. Wir kennen das alle, Generationen haben ja erst auch einmal das Bedürfnis, sich gegeneinander abzugrenzen. Und ich denke, die Generation, die sich heute an diesen Möbeln wieder erfreut, hat diesen Prozess hinter sich und schaut tatsächlich auf diese Qualitäten dieser Möbel und dieser Objekte, die ja in einer Zeit entstanden sind, die mitunter auch von Ressourcenknappheit, Mangelwirtschaft geprägt waren, letztlich aber doch Produkte hervorgebracht haben, die auch so eine Haltung vermitteln. Und jetzt weniger, würde ich jetzt mal behaupten, eine ideologische Haltung, als vielmehr eine bestimmte Produktqualität. Wenn man sich heute anschaut, wie viel Simpson-Motorräder sehe ich auf der Straße, und genau deshalb, weil man diese Dinge reparieren kann und ich auch die noch selber reparieren kann, während heutige Technik so unglaublich komplex und kompliziert ist. Und ich glaube, das sind Qualitäten, die tatsächlich aktuell für viele ein Ansporn sind, sich mit diesen alten Objekten, Dingen wieder auseinanderzusetzen.
Die kulturellen Hinterlassenschaften der DDR wurden ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder heftig diskutiert. Dazu gehörte auch der angemessene Umgang mit der Kunst aus der DDR. Beim Dresdner Bilderstreit vor ein paar Jahren ging es zum Beispiel darum, ob ostdeutsche Künstlerinnen und Künstler genügend sichtbar sind in der Dauerausstellung der staatlichen Kunstsammlungen oder ob hier nicht einfach westdeutsche Museumsleute ihre Art von Geschichte schreiben. Das war eine ganz heftige Debatte. Ganz anders scheint es beim DDR-Design auszusehen, denn beim Thema der angewandten Kunst scheint es darüber keinen ideologischen Streit zu geben. Stimmt denn überhaupt diese Beobachtung?
Naja, ich glaube natürlich, dass die bildende Kunst in der Aufmerksamkeit präsenter in der öffentlichen Meinung ist, siehe Bilderstreit. Deshalb möchte ich aber nicht behaupten, dass Design weniger politisch und gesellschaftlich präsent ist. Uns im Kunstgewerbemuseum in Dresden war es allerdings tatsächlich ein wichtiges Anliegen, die DDR-Designkultur stärker zu positionieren, als sie vielleicht bis dahin thematisiert worden ist. Da möchte ich schon auch darauf hinweisen, dass kurz nach der Wende Vorgängerinnen von mir eine ganz bewusste Internationalisierung vorgenommen haben. Das waren aber Kolleginnen, die also ihre Biografie in der DDR erlebt haben. Ja. Und quasi dieser Blick ins Internationale, den man dann in den letzten Jahrzehnten sehr intensiv betrieben hat, hat letztlich auch wieder mit einer konzentrierteren Auseinandersetzung mit der lokalen Designkultur mit sich gebracht. Und so gesehen war natürlich dieses Ausstellungsprojekt zum deutschen Design, kuratiert von Erika Pinner und Clara Nemetschkova, ein ganz wichtiger Meilenstein, glaube ich, tatsächlich für die gesamtdeutsche Designgeschichte.
Für die gesamtdeutsche Designgeschichte war das in der Tat eine wichtige Ausstellung, die hier in Dresden inszeniert wird. Kann man sagen, war sie erfolgreich? Gibt es mittlerweile das Bewusstsein auch für diese gemeinsame Designgeschichte?
Also ich glaube, sie war auf alle Fälle erfolgreich, nachdem sie zunächst in Weil am Rhein und dann bei uns hier in Dresden gezeigt worden ist, in den Gesellschaften beider Regionen eine andere Perspektive auf die eigene Designgeschichte oder Kultur zu legen. Hier in Dresden kann ich bestätigen, dass die Besuchenden natürlich einen ganz anderen Objektbezug hatten, im Sinne dessen, dass aufgrund der Knappheit der Waren eine ganz andere Auseinandersetzung mit den Objekten stattgefunden hat. Und am Ende möchte ich fast behaupten, dass es eine sehr viel höhere Design-Affinität oder das Wahrnehmen von Gestaltungsqualitäten. Ja, natürlich im westdeutschen Kontext hat man so einen Kanon von Designkultur. Man hat aber teilweise mit diesen Objekten gar nicht gelebt. Ja, also ich bin, keine Ahnung, bin auch im Westen sozialisiert, bin auch nicht mit Dieter Rams zu Hause groß geworden. Aber hier ist man tatsächlich mit dem R28 Rührmixer irgendwie groß geworden. Den hat man natürlich auch sofort in der Ausstellung erkannt und konnte nochmal ganz anders über dieses Objekt fachsimpeln, als wenn ich eben nicht mit diesen Dingen gelebt habe. Und darüber hinaus muss man sagen, dass natürlich diese Ausstellung, das war eine Eröffnungsausstellung, die irrsinnig viele Themen aufgezeigt hat, die wir gar nicht behandeln konnten und wir im Nachgang jetzt weiter beschäftigt sind, Tiefenbohrungen vorzunehmen. Natürlich ist es nach wie vor wünschenswert, würden Kolleginnen und Kollegen in Westdeutschland, in den Museen, diese Themen noch viel stärker aufgreifen, als sie das bisher tun. Aber da tut sich was. Aber es ist nicht jetzt wie eine Welle, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Das sehen wir uns tatsächlich in Dresden oder eben auch in den Museen in Ostdeutschland mit einer bestimmten Aufgabe und Verantwortung, diese Themen auch zu setzen.
Auf welchen Feldern könnte man diese gesamtdeutsche Geschichtsschreibung in Sachen Design jetzt eigentlich noch fortschreiben, fortentwickeln?
Unsere Ausstellung war schon sehr stark im Bereich Produktgestaltung, muss man sagen. Aber es gibt natürlich die Felder Grafik, Werbung, Mode. Da weiß ich allerdings, dass Projekte in der Pipeline sind. Und ja, also ich, wie gesagt, die Vielfalt, also ich meine, das geht ja bis hin zur Animation und so weiter. Also Design ist ja auch ein weites Feld.
Also da gibt es noch genügend zu tun. Und wenn wir von DDR-Design sprechen, dann müssen wir auch zurückschauen in die Geschichte. Und die beginnt 1949 mit der Staatsgründung der DDR. Was waren denn damals zur Gründung der DDR die größten Herausforderungen für die ostdeutschen Formgestalter?
Ja, ich glaube, dass die gar nicht so unterschiedlich waren, also wie auch in Westdeutschland. Das war einfach eine enorme Zerstörung. Und wie man aus diesem Nichts wieder etwas aufbaut, das galt ja in Ostdeutschland wie in Westdeutschland ähnlich. In Ostdeutschland kam einfach auch noch hinzu, dass natürlich mit diesen ganzen Reparationszahlungen, die Abwanderung der Industrie, das alles wieder neu organisiert werden musste und dann überhaupt auch mit der Planwirtschaft ein komplettes neues System etabliert werden musste, das natürlich auch sehr zentralistisch war. Und diese marktwirtschaftlichen Konzepte im Westen in der Form, die natürlich auch sehr schnell eine Produktentwicklung, Vermarktung und all diese Dinge mit sich gebracht haben, nochmal in einem anderen Tempo vonstatten ging. Aber grundsätzlich war es natürlich von Anfang an auch überhaupt entsprechend Materialien zur Verfügung zu haben. um in eine Massenproduktion gehen zu können.
Die Mangelwirtschaft war das eine, die Ideologie war das andere. Und gerade in der bildenden Kunst gab es dann in der DDR die sogenannte Formalismusdebatte. Das war in den 1950er Jahren eine staatlich gelenkte Kulturdebatte. Die hatte das erklärte Ziel, sich deutlich abzugrenzen von der westlichen Moderne. Es war eine Kampfansage an die abstrakte und experimentelle Kunst. Der sozialistische Realismus wurde dann zur verbindlichen Doktrin erklärt. Auch in der angewandten Kunst hatte das Konsequenzen, denn auch das Bauhaus wurde als formalistisch verunglimpft. Welchen Einfluss hatte denn damals die Ideologie der SED auf die Formgestalter in der DDR?
Ja, also das war schon sehr massiv, insbesondere natürlich auch ausgehend von den Hochschulen, Anna Burg, Berlin-Weißensee, also vielleicht auch eine Person, die damit sehr gut, wo man es nachvollziehen kann, Marz Dam war ja ein ehemaliger Bauhaus-Dozent, Lehrender und war dann Gründungsdirektor der HFBK hier in Dresden, musste eben aus Gründen dieser Formalismusdebatte hier gehen, ging zunächst nach Berlin-Weißensee und von dort ist er dann wieder in die Emigration gegangen, weil letztlich dieser Weg einer konsequenten Moderne in der Form nicht möglich war. Und das ist nur ein Beispiel natürlich von vielen, die tatsächlich in dieser Zeit bis hin zu Berufsverbot einfach dann aus diesem zentralistischen Gestaltungssystem aussortiert worden sind. Und konkret bei den Produkten sieht man das natürlich auch. Manchmal ließ sich das ja auch nicht so schnell von einer abstrakten Form in eine neoklassizistische Form verbringen. Dann hat man das halt durch den Auftrag von Ornamentik und so weiter in diese Richtung gelenkt. Dazu gibt es einfach auch jede Menge Beispiele.
Mit der Gründung der DDR und der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949, da eskalierte der beginnende Kalte Krieg zwischen Ost und West. Beide Länder mussten sich neu erfinden nach der Katastrophe des Nationalsozialismus. Beide Staaten mussten eine eigene Identität entwickeln. Und eine wichtige Designaufgabe war deshalb natürlich auch die Gestaltung der nationalen Symbole, wie zum Beispiel das Staatswappen. Können Sie bitte mal beschreiben, wie denn das neue Staatswappen ausgesehen hat in der DDR und dann im Vergleich dazu in der Bundesrepublik?
Ja, also in der Bundesrepublik war es der schwarze Adler auf gelbem Grund, rückführend auf den Reichsadler der Weimarer Republik. Ganz ähnlich war es in Ostdeutschland mit einem Adler, der aber in den Osten geblickt hat. Es war dann schon klar, dass sich das in irgendeiner Weise also es war ein Entwurf, muss man sagen, zu Beginn, der dann auch nicht in die Ausführung gekommen ist. Und dann sind sukzessive eben, ist die Symbolik des Sozialismus eingeführt worden mit Hammer, Ehrenkranz für eben den Arbeiter- und Bauernstaat. Und es gab dann noch den Zirkel, der auch die Intelligenz und die Wissenschaft zum Ausdruck gebracht hat. Dadurch hat sich dann auch das Emblem deutlich von der BRD abgesetzt.
Was kann man da herauslesen?
Ja, natürlich eine Suche auch nach einer eigenen Identität. Diese Symbolik hat sich natürlich auch an der Symbolik der Sowjetrepublik orientiert, was das anbelangt. Also man sah hier natürlich schon eine Bildsprache, ein Bildprogramm.
Formgestaltung im Kalten Krieg. Da gehört dazu, dass dann in den 50er Jahren im Westen das Wirtschaftswunder angerollt ist. Das hat sich beim Design niedergeschlagen, zum Beispiel in der Ästhetik der Tütenlampen und Nierensofas. Der Zeitgeist der 1950er Jahre, gab es da Gemeinsamkeiten zwischen Ost und West, trotz aller ideologischen Auseinandersetzungen bei der angewandten Kunst, oder waren das strikt getrennte Welten?
Nein, also gerade in diesen ersten Jahrzehnten ist es gar nicht so einfach zu unterscheiden, weil ein ähnlicher, also zum einen natürlich das Begründen einer Ästhetik in der Moderne, ja, die im Osten und im Westen ganz ähnlich sind, bis eben auch die Formalismusdebatte aufgetreten ist. Andererseits hat man ja aber auch geschaut, was tut sich denn gestalterisch auch in Europa. Skandinavien war sehr einflussreich, auch Nordamerika war sehr einflussreich. Und diese Ästhetiken haben sich natürlich auch auf diesen internationalen Messen verbreitet. Und es war ja nicht so, dass Gestalter aus der DDR nicht in irgendeiner Weise auch Zugriff hätten, zumindest auf die Medien, sodass sich diese Ästhetiken auch übertragen haben lassen auf eine moderne, zeitgemäße Einrichtungssprache. Und deshalb sind eben solche Tütenlampen in für Ostdeutschland gar nicht so anders gewesen. Es sind natürlich auch industrielle Fertigungstechnologien gewesen, die man letztlich dann auch anwenden und ausprobieren konnte.
In den 1950er Jahren waren die Grenzen zwischen Ost- und Westdeutschland noch durchlässig. Das hat sich dann geändert in den 1960er Jahren nach dem Mauerbau. Dennoch, die 1960er Jahre waren geprägt von einer ungebrochenen Fortschrittsgläubigkeit und vor allem von einer grenzenlosen Weltraum-Euphorie. Und aktuell dazu gibt es eine sehr interessante Ausstellung im Stadtmuseum in Halle. Sie heißt Pure Visionen, Kunststoffmöbel zwischen Ost und West. Und das ist eine Wanderausstellung. Herr Geißler, die Ihr Haus, das Kunstgewerbemuseum in Dresden, erarbeitet hat, zusammen mit dem Museum Utopie und Alltag in Eisenhüttenstadt. Und da stehen farbenfrohe, futuristisch anmutende Möbel aus Polyurethan im Mittelpunkt, wie zum Beispiel das Gartenei von dem westdeutschen Designer Peter Gizzi. Was ist denn das überhaupt für ein Objekt?
Ja, also das ist ein Kunststoffmöbel, schaut in geschlossenem Zustand ein bisschen aus wie eine Pille, so ein Ellipsoid. Und den Deckel, wenn ich ihn aufklappe, habe ich eben eine gepolsterte Sitz- und Rückenlehne. Und wie Sie das angesprochen haben, ist das Ganze natürlich in dieser Zeit durch so eine Blob-Ästhetik, die man auch mit Raumfahrt in Verbindung bringt, entstanden, ja.
Dieses Objekt, dieses wunderbare Kunststoffei, hat jetzt aber eine irre Geschichte. Und zwar, es wurde entworfen von einem westdeutschen Designer. Und Anfang der 1970er Jahre kam dann dieses poppige Kultobjekt aus der Bundesrepublik in die DDR. Was ist da passiert?
Ja, also einerseits ging es natürlich auch darum, neue Produkte und insbesondere auch einen Devisenmarkt zu erschließen. Und da gibt es ja eine ganz bekannte Person, Alexander Schalk-Golukowski, der eben in dem Zusammenhang damals Leiter des geheimen Bereichs für die kommerzielle Koordinierung, die sogenannte KOKO, war im Außenamt. Das war alles höchst inoffiziell, dieser Handel mit dem Westen. Aber es ging letztlich darum, Technologien für die DDR anzukaufen. In dem Fall ging es um Polyurethan-Herstellung. Dieses sogenannte Gartenei ist in Niedersachsen in einer Kunststofffirma produziert worden, war allerdings aus Sicht des Unternehmens dort nicht besonders wirtschaftlich, weil die Produktion, auch wenn es Kunststoff ist, doch noch mit relativ viel Handgriffen, gerade in der also im Finishing, mit Lackierung und so weiter verbunden war. Und so ist man irgendwie auf diesen Deal eingestiegen und hat die Technologie verkauft an das Synthesewerk, also VEB-Synthesewerk Schwarzheide in der Nähe von Senftenberg. Und der Deal hat auch beinhaltet, dass man 15.000 dieser Objekte noch für den BRD-Markt produzieren musste. So hat sich das schon auch im Westen gut verbreitet. Aber es ist dann natürlich auch vor allen Dingen für den Markt in der DDR produziert worden und natürlich für den Export. Und so ist dieses sogenannte Gartenei dann auch zum Senftenberger Ei geworden, weil es in der Nähe dort eben produziert worden ist.
Diese Kunststoffmöbel aus Ost und West, die standen noch für eine Zeit des Zukunftsoptimismus. Doch ab den 1970er Jahren, da verändert sich etwas Grundlegendes. Der Schock der Ölkrise im Westen, die wachsende Umweltverschmutzung in der Wegwerfgesellschaft, diese Probleme bringen die Designer in der Bundesrepublik zum Nachdenken. Ganz anders sieht es im Osten aus. Statt Warenüberfluss herrscht dort immer noch ein gewisser Mangel an Ressourcen. Wie sind denn damals die ostdeutschen Formgestalter mit diesem Problem umgegangen?
Ja, ich habe ja ein Beispiel, habe ich schon erwähnt, von Karl-Klaus Dietl, die Simson, das Motorrad, ein Prinzip, das er als sogenanntes offenes Prinzip bezeichnet hat und das in der gegenwärtigen Design-Methodik auch angewandt wird, einfach mit Komponenten zu bauen, die in der Form wieder reparier- und austauschbar sind. Und das war natürlich eine Möglichkeit, diese Dinge, also diese Produkte möglichst langlebig und lang im Gebrauch zu halten und nicht im Sinne einer kapitalistisch westlich geprägten Obsoleszenz, also möglichst kaufen, wegwerfen und wieder Neues zu kaufen, zu konzipieren. diese Prinzipien der Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Modularität, das sind ganz wichtige Gestaltungselemente dieses Konzeptes in der DDR der 1970er Jahre. Ja, oder auch das Bauen in Systemen, wie das Rudolf Horn mit den MDW-Wänden für die deutschen Werkstätten entwickelt hat. Aber auch so ein tolles Beispiel wie dieses Gastronomieglas, super fest. Im Prinzip ein Glas, das, wenn ich das auf den Boden fallen lasse, nicht kaputt geht, unzerstörbar ist. Auch das eine technologische Entwicklung, die unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten vielleicht nicht so clever sind. Aber unter dem Gesichtspunkt, dass ich eben nur eine bestimmte, also dass ich die Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung habe, sicher Sinn macht.
Formgestaltung und Lebensgefühl zur Renaissance des DDR-Designs, so lautet der Titel für unseren Diskurs. Deshalb zum Abschluss auch die Frage, Sie hatten ja schon viele Beispiele genannt, was glauben Sie, welche Impulse könnte denn heutzutage womöglich ausgehen vom DDR-Design für die Formgestaltung der Gegenwart?
Ja, genau dieses offene Prinzip ist zum Beispiel so etwas, alles was unter den heutigen Gesichtspunkten mit Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft bezeichnet wird, sind eben basierend auf diesen Ideen. Dann vielleicht auch so etwas wie kollektive Gestaltung. Auch das ist eine Entwicklung, die wir natürlich aus der DDR kennen, wo jetzt nicht ein Name, ein Star irgendwie vermarktet wird, sondern tatsächlich die Intelligenz des Kollektivs. Und auch das bemerkt man zusehends in einer Designkultur, ja, wo einfach sehr viel mehr Gruppen auftreten und sich damit positionieren. Aber ich glaube, das Wesentliche ist tatsächlich diese Idee, sich mit reparierbaren, kreislauffähigen Gestaltungen zu beschäftigen.
Ja, soweit Thomas Geißler, Direktor des Kunstgewerbemuseums der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Sein Haus, das hat übrigens auch die interessante Wanderausstellung gestaltet, die ist gerade zu sehen im Stadtmuseum in Halle. Sie heißt Pure Visionen, Kunststoffmöbel zwischen Ost und West. Und diese Schau, die läuft noch bis zum 1. November. Herr Geißler, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für die weiteren Projekte.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Andreas Höll und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch eine anregende Zeit mit MDR Kultur.
MDR Kultur. Das Radio.